Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Heute wird von der EU nach Griechenland Geld überwiesen, um Griechenland zu schützen. Ein Griechenland-Paket. Wer daran glaubt, ist selber schuld und naiv. Es gibt keine Griechenland-Hilfe, denn die EU-Hilfe, die nach Griechenland überwiesen wird, sichert ausschließlich die Gläubigerinteressen von Banken ab, die Geld an Griechenland verborgt haben. Also streng genommen hätte die EU das Geld an die Deutsche Bank oder welche Bank auch immer direkt überweisen können, ohne den Umweg über Griechenland zu wählen und die Leute nicht dort zu gängeln. Eine Griechenland-Hilfe für Menschen in Griechenland, für Männer und Frauen in Griechenland, die gibt es nicht. Es kommt dort ja nichts an.
Und er muss es wissen. Er ist Leopold Seiler, österreichischer Vermögensberater, eingespielt ins Krisenfest vorgestern in der Berliner Kulturbrauerei. Das ist eine Reihe der Europäischen Gemeinschaft für kulturelle Angelegenheiten. Warum das auch eine Angelegenheit für das Medienmagazin ist, gleich. Außerdem Ägypten, ZDF Kultur und RBB Programm sind weitere Themen in der Ausgabe vom 25. Februar 2012. Und natürlich wie immer
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 Medienmagazin. Die Europäische Gemeinschaft für kulturelle Angelegenheiten ist ein generationsübergreifendes Bündnis aus Wissenschaftlern und Künstlern unterschiedlicher Bereiche, das sich zusammengefunden hat, um sich gemeinsam für eine andere Idee von Europa stark zu machen. Eine Idee von Gemeinschaft in Verschiedenartigkeit, in Vielfalt und mit gegenseitigem Respekt. Wir empfinden es als gesellschaftliche Pflicht, so heißt es, und dringende Notwendigkeit, mit Vorurteilen aufzuräumen, Ressentiments abzubauen und damit Anstöße zu geben, sich nicht nur für ein marktgleichgeschaltetes Europa, sondern für ein mündiges und vielstimmiges Europa einzusetzen. Dabei geht es vorrangig um zwei Debatten, einmal die Finanzkrise und einmal die Europakrise, wie mir Dr. Erhard Ertel von der Theaterwissenschaft der Freien Uni in Berlin erzählte, der zugleich zu dieser Europäischen Gemeinschaft für kulturelle Angelegenheiten gehört.
Beide Debatten über die Krise als auch über Europa werden ja im Augenblick im Wesentlichen durch mediale Diskurse bestimmt. Das, was Leute wissen, das, was sie denken, Wertungen, die sie vornehmen etc., wird vorgeprägt, gebildet, suggeriert, wie auch immer, durch Medien in Deutschland wie in Griechenland. Deswegen gibt es auch relativ ähnliche scharfe Reaktionen auf viele Dinge, die auch immer Reaktionen auf Mediendarstellungen sind.
Also da wird schon mal Schäuble zitiert in Griechenland und umgekehrt und wird ausgetauscht über Medien.
So, allmählich entsteht natürlich der berechtigte Eindruck, dass das alles sich irgendwie nicht im Kreise bewegt, aber doch Selbstlaufeigenschaften hat und nur noch virtuelle Vorgänge generiert, die vielleicht nicht unmittelbar mit der Wirklichkeit so abgeglichen werden können. Aus diesem Zusammenhang, weil die Medien in unserem aktuellen Krisendisput eine so riesige Rolle spielen, natürlich, das betrifft die Print- und die audiovisuellen Medien gleichermaßen, haben wir nun überlegt, ja, aber inwieweit gibt es über diesen technischen Medienbegriff einen anderen Medienbegriff, den wir aus der Wissenschaft kennen, den wir als Gegenöffentlichkeit nicht neu erfinden, aber wieder aktivieren können, indem wir also eine direkte, unmittelbare Kommunikation als Medium verstehen und das in einer solchen Veranstaltung realisieren. Mit dem Effekt, dass wir nicht Aufklärung betreiben wollen, indem wir neue Erkenntnisse über die Krise bringen, sondern dass dieses Medium benutzt wird, das fußt auf dem Theater und auf Musik, indem es Leute zusammenbringt, Geselligkeit stiftet und in der unmittelbaren Begegnung sich anders wahrnimmt, als man sich in den Medien wahrnimmt, über die Bilder und Töne, die transportiert werden. Ich denke, von daher ist es legitim, auch von einem Medium zu sprechen, das eben als alternatives Medium, es geht nicht um Gegenöffentlichkeit im Sinne einer anderen politischen Meinung. Es geht einfach darum, dass wir mit einer anderen Sinnlichkeit, mit einer anderen Konkretheit, mit einer anderen Direktheit, mit einer anderen Körperlichkeit, also unmittelbar Menschen zusammenbringen und während sie über die Medien im technischen Sinne nur Meinungen austauschen und über die Meinungen sich ein Urteil bilden, sollen sie sich hier ein Urteil über das Medium der persönlichen Begegnung bilden. Das ist eigentlich der ganze Sinn dieser Veranstaltung. Und das ist ja, wie man bei dem Auftakt sieht, unglaublich gut gelungen. Also mit dem anderen haben wir nicht gerechnet. Und das wird sich vor allen Dingen dann später noch in den Musikteilen zeigen, scheinbar eine unglaubliche Gemeinsamkeit, die irgendwie spürbar wird. Wir werden jetzt gleich eine Performance von Margarita sehen, die die Sprechchöre der demonstrierenden Griechen auf dem Syntagmaplatz aufgezeichnet hat und diese quasi, indem sie sie noch einmal nicht nur als Dokument vorstellt, sondern dazu performt, deutlich macht, worin die Kraft dieser widerständigen Aktion eigentlich besteht, indem sie mit ihrer Performance noch einmal inhaltliche Segmente durch die Sprache, die sie dann eintippen wird, durch rhythmisches Mitsprechen etc. Also es ist nicht nur Tumult und Randale, plötzlich werden die kleinsten Facetten dieses Tumults sichtbar. Welchen Kontext haben sie und welchen Content?
Unter welchem Filter wurden denn heute die Gäste eingeladen? Was mussten sie mitbringen, um, sagen wir mal, sich in dieses Veranstaltungskonzept integrieren zu lassen, dass es auch aufgeht?
Ein Beweggrund, diese Gruppen, die wir bisher erlebt haben, also die Performance-Gruppen einzuladen, ist der, dass sie mit ihrer Meinung in Griechenland, in dem Falle beide in Athen vor allen Dingen, über die gegebenen Medienstrukturen nicht mehr gehört werden. Sie sind für die öffentlichen Medien, also großen Medien wie Rundfunk und Fernsehen, nicht interessant, nicht kompatibel, politisch nicht gängig etc. Das heißt, sie müssen sich ein anderes Medium suchen. Als Theaterleute aber wiederum sind sie mit diesem politischen Theater, das sie machen, ästhetisch nicht kompatibel für die Staatstheater. Das heißt, was ihren politischen Anspruch angeht, ist die mediale Öffentlichkeit für sie verschlossen. Was ihren ästhetischen Anspruch angeht, ist die Bühne als Medium für sie verschlossen. Also suchen sie nach alternativen Spielformen, ja, in der Stadt, in sozialen Räumen, in Kulturzentren, in sozialen Zentren, in öffentlichen Räumen, die sie also quasi als Medien ihrer Darstellung, ihrer Sichten auf die gegenwärtigen komplizierten Prozesse benutzen.
Deutschland, Österreich und andere Exportnationen haben glänzend davon gelebt, Leuten und Nationen Dinge zu verkaufen, die sie sich nicht leisten konnten. Die EU hat Schulden machen gefördert und Produkte abgesetzt. Die griechischen Schulden sind unser Gewinn der letzten Jahre. Und heute Griechenland sozusagen zu fordern, selbst diesen Schuldenberg abzutragen, der bei uns als Gewinn verbucht worden ist, das ist eine solidarische Entgleisung, eine Katastrophe. Griechenland ist Sündenbock und ist gemacht worden.
Interessant ist nach meiner Auffassung unser Umgang mit dem Medienbegriff, auch deshalb, also dass wir das Theater als Medium verstehen, da in den, sagen wir mal, zivilgesellschaftlichen Bewegungen, die wir in den letzten Monaten beobachten konnten, die Medien eine große Rolle spielten, aber nicht die klassischen Medien Rundfunk und Fernsehen, sondern die sogenannten, ja, neue Medien kann man ja heute nicht mehr sagen, das ist schon ein jahrzehntealter Begriff. Also das Internet, die Möglichkeiten durch so YouTube, durch Blogs und durch alles Mögliche, sich zu vernetzen, sich Informationen zu liefern, Informationen auszutauschen, sich zu organisieren etc. Diese neue Medienwelt ist ja gerade im Kontext des arabischen Frühlings massiv durch die Medien hervorgehoben worden. Das ist richtig und das sind auch wichtige Dinge in diesem Prozess gewesen. Aber es ist nicht der einzige Weg, den jüngere Generationen gehen, um in diesem krisenbelasteten und auch möglicherweise revolutionären Umbrüchen, um zu reagieren. Man kann, das ist eine Schiene, diese neuen Medien, jenseits der Großmedien, nennen wir sie mal so die anderen. Also es entsteht der Eindruck, als wäre das der einzige, der goldene Weg. Und ich denke, dass aber unser Krisenfest eben eine ganz andere mediale Form ist, auch in diesen zivilgesellschaftlichen Feldern aktiv zu werden und genau das Gleiche zu erreichen. Vernetzung, Begegnung der Leute, Informationsaustausch, Gedankenaustausch etc.
Krisen gibt es genug. Damit ist auch schon das nächste Krisenfest vorprogrammiert, abgestimmt wurde, dass es ein zweites geben soll zum Thema Portugal und die Krise. Das war Dr. Erd Erte von der FU Berlin, Mitglied der Initiative Europäische Gemeinschaft für kulturelle Angelegenheiten. Und gleich geht's nochmal zum eben gehörten Stichwort arabischer Frühling. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Die Demonstrationen in Ägypten vor einem Jahr waren auch für die Journalisten des Landes ein großer Umbruch. Wie sie über die Revolution berichteten, welche Gefühle sie während jener Tage hatten, das zeigt ein neuer Dokumentarfilm, der letzte Woche auf der Berlinale seine Deutschlandpremiere hatte. Reporting a Revolution befragt 6 Journalistinnen und Journalisten, die für die Zeitung Al-Masram al-Juni, zu Deutsch Ägypten heute, in Kairo arbeiten.
Ich war emotional sehr aufgewühlt. Meine Hand zitterte, ich hatte kein Stativ. Ich stand die ganze Zeit da und sah, wie Menschen auf der Brücke starben. Da waren auch Freunde von mir auf der Brücke, aber ich konnte nicht nah genug heranzoomen, um die Gesichter zu erkennen. Mein Mann war in einer anderen Demonstration auf dem Weg zum Tahrirplatz und zweifellos haben die Sicherheitskräfte dort dieselbe Gewalt angewendet.
Sagt eine der Journalistinnen im Film. Michael Meiner hat 2 der Journalistinnen in Berlin getroffen. Micha, welchen Eindruck vermittelten die beiden? Wie geht es den Journalistinnen ein Jahr nach der Revolution, die ja doch zumindest hier, habe ich so den Eindruck, so ein bisschen vergessen will ich nicht sagen, aber nicht mehr so im Fokus ist?
Ja, zumindest also kann man sagen, dass die meisten Journalisten, die in dem Film auftauchen, heute noch in ihrem Beruf arbeiten. Das ist ja nicht selbstverständlich. Die haben sich zwar so ein bisschen umorientiert, einer macht so eine Satire-Seite, aber immerhin. Und Noura Younis, die wir gerade eben gehört haben, die arbeitet auch für die Zeitung Al-Masram al-Juni, die betreut die Website und die Videoberichte. Und sie ist nun mal für den Hintergrund, also eher westlich orientiert, war auch schon einige Male in Europa. Aber nochmal zurück auf diese kritischen Tage des arabischen Frühlings Ende Januar 2011. Also damals war es so, dass sie mit ihren Kollegen in ein Hotel in Kairo flüchten musste, um überhaupt Internetzugang zu bekommen. Denn das Internet war ja für einige Tage abgeschaltet damals. Und sie filmte mit ihren Kollegen damals vom Balkon aus einen blutigen Zusammenstoß zwischen Demonstranten und der Staatspolizei auf der Kasr el-Nil-Brücke mitten in Kairo. Und heute, ein Jahr später, kann sie entspannter über die Wochen nach dem Ausbruch der Revolution sprechen.
This film also, I think, was a kind of therapy for us.
Der Film war eine Art Therapie für uns, denn nach der Revolution hatten wir keine Gelegenheit, uns hinzusetzen und zu reflektieren. Denn Revolution geht ja weiter. Jeden Monat gibt es neue Massaker oder eine neue blutige Demonstration. Und noch immer, so denke ich jedenfalls, werden Demonstranten absichtlich getötet.
Und ich habe mit einer anderen Journalistin gesprochen, die heißt Sameh Abdel Atai. Sie ist ebenfalls Videoreporterin für die Website von Al-Masram al-Juni. Für sie war es übrigens das erste Mal in Europa. Sameh, die ist eher so klein und zierlich und die hat mir erzählt, in den Tagen der Revolution wurde sie auf offener Straße sogar von einem Mubarak-Anhänger verprügelt, was eine ziemlich beängstigende Situation für sie war, hat mir Sameh erzählt. Denn sie meint, die Reporter und Reporterinnen waren weitgehend auf sich selbst gestellt und so sei es sogar auch noch heute.
Die Journalisten in Ägypten haben gar nichts, um sich auf solche Umstände vorzubereiten. Weder die Gewerkschaften noch die Verlage haben die Mittel, um die Sicherheit jedes einzelnen Journalisten zu gewährleisten. So ist das in Ägypten. Es gibt überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen. Oft werden Journalisten angegriffen oder drangsaliert und man kann so gut wie nichts dagegen tun. So ist leider die Situation bei uns.
Und was wohl noch ziemlich frustrierend ist, dass man auch keine Möglichkeit hat, hinterher vor Gericht seinen Recht da irgendwie durchzusetzen. Und Sameh hat mir erzählt, als Frau sei man eben auf der Straße noch stärker der Gewalt, also auch der ganz willkürlichen Gewalt ausgesetzt.
Es ist eine echte Herausforderung, als Frau in Ägypten, als Reporterin zu arbeiten, vor allem in den letzten Monaten. Denn die Journalistinnen werden oft absichtlich angegriffen, um die Berichterstattung zu behindern. Aber das gilt nicht nur für Journalisten, auch für die Demonstranten. Aber Frauen werden noch öfter drangsaliert, weil man sie als schwächer ansieht. Ich denke, es wird auch weiterhin sehr schwierig sein, in Ägypten als Reporterin zu arbeiten.
Was ich auch noch ziemlich bewegend fand, Noura Younis, also die Kollegin, die wir am Anfang gehört haben, die hat mir erzählt, dass sie damals in diesen kritischen Tagen schlicht gar nicht wusste, ob ihre Reporter abends heil und unverwundet wieder in die Redaktion zurückkehren würden. Und es sei halt eben auch schwierig gewesen, irgendwie die professionelle Distanz zu wahren in dieser kritischen Zeit.
Wie sieht's mit der Zensur aus? Man hat immer wieder Berichte, dass man also da in Ägypten vielleicht dann doch eher nicht von einer freien Presselandschaft reden kann. Was haben die beiden Journalistinnen dazu gesagt?
Die haben mir das bestätigt. Also sie meinten halt heute, ein Jahr nach der Revolution, gibt es halt diese alltäglichen Gefahren, die wir gerade eben gehört haben, aber es gäbe halt auch weiterhin die Tabus in der Berichterstattung, hat mir Noura Younis erzählt.
So far the army and the military is focused on television and the print media.
Bislang beschränkt sich der Militärrat auf Zensur im Fernsehen und bei den gedruckten Zeitungen. Im Online-Bereich sind sie noch nicht ganz so weit. Die Bedrohungen kommen heute eher von den Islamisten. Die wollen auf keinen Fall kritisiert werden. Wir bekommen also Druck von beiden Seiten, von der Armee und von den Islamisten. Und wir ignorieren beides. Manchmal gibt es Online-Kampagnen, die dazu aufrufen, unsere Website zu boykottieren. Aber wir ignorieren auch das und machen weiter.
Because of our work and we just ignore it and we go on.
Und was ich noch bewegend fand, war, dass die beiden trotzdem also einen unglaublichen Optimismus halt ausstrahlten, weil ich sie dann halt am Schluss auch nochmal gefragt habe, okay, wie beurteilen Sie eigentlich die Zukunft des Journalismus in Ägypten? Und da hat Noura Younis dann Folgendes geantwortet.
Die Zukunft der Pressefreiheit in Ägypten, die Menschenrechtssituation, die kulturellen Freiheiten, die wirtschaftliche Situation sind eng verbunden mit der Zukunft der Revolution. Wenn diese freiheitlichen Werte sich durchsetzen, dann werden wir eine unabhängige Presse haben. Kultur, Bildung, Wirtschaft werden sich verbessern. Wir hoffen alle auf den Erfolg der Revolution und das nächste Jahr wird ein ganz entscheidendes Jahr sein.
Wie gesagt, das gibt den Film Reporting a Revolution. Wo läuft er und wann kann man ihn sehen? Oder ja, war das nur ein Berlinale Film?
Ja, schade ist halt, der Film ist nur eine Stunde lang und auch genau aus dem Grund hat er jetzt auch keinen Verleih gefunden. Ins Kino kommt er jetzt wohl leider nicht. Aber Arte hat den Film aufgekauft und wird im Laufe des Jahres diesen Film ausstrahlen. Aber leider steht noch kein Sendedatum fest. Also Augen auf, empfiehlt sich wirklich. Und wer Interesse hat, es steht halt auch einiges im Netz. Ein paar Ausschnitte, so 5-6 Minuten stehen im Netz. Aber wie gesagt, in diesem Jahr läuft er auf Arte.
Reporting a Revolution, darüber informiert er Michael Mayer. Vielen Dank.
I spent my time watching.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
So ist es. Und aber auch gleich Martin Stadelmeier ist Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Medienpolitiker. Man kann auch sagen, die linke Hand des Ministerpräsidenten Kurt Beck, der ja zusammen mit seinen anderen Kollegen immer mal wieder den einen Rundfunkänderungsstaatsvertrag schreiben lässt und auch zum Beispiel dem ZDF erlaubt hat, 3 Digitalkanäle zu machen. Und jetzt gibt es aber immer wieder Diskussionen, die nicht nur von der SPD geführt werden, sondern auch die CDU mischt sich ein, ob das der Amtskollege von Martin Stadelmeier ist in Sachsen, Johannes Beermann oder auch der Chef der Staatskanzlei in Schleswig-Holstein, Arne Wulff. Also es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, eigentlich haben die Öffentlich-Rechtlichen zusammen viel zu viel Digitalkanäle oder auch man müsste doch irgendwie die Kulturkanäle alle zusammenlegen oder auch die Infokanäle alle zusammenlegen. Das ist immer mal wieder so ein periodisches Auf und Ab dieser Diskussion. Und auch in dieser Woche hatte sich der Ministerpräsident Rheinland-Pfalz Kurt Beck dazu geäußert. Und interessanterweise gab es aber auch die Meldung, dass ZDF Kultur sein Programm optimiert. Und ich fragte aber zunächst Martin Stadelmeier, wie er im Prinzip die ganze Gemengelage sieht. ZDF Neo richtet sich an Jüngere, ZDF Kultur richtet sich an Jüngere. Da könnte man tatsächlich auf den Gedanken kommen, irgendwas zusammenzulegen, aber es gibt offenbar ja doch Unterschiede.
ZDF Neo hat einen ganz klaren Auftrag. Es soll eine jüngere Zielgruppe erreichen, als das das ZDF Hauptprogramm tut, also die 40- bis 50-Jährigen, ohne dass es selber ein vollständiges Hauptprogramm ist. Deswegen darf es bestimmte Angebote wie Sport nicht machen. ZDF Kultur zielt in eine ganz andere Richtung. Es sollte eine weitere Betonung der kulturellen Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sein. Es war eine Entscheidung des ZDF, dies sehr jung aufzustellen und es bringt sehr interessante Fernsehexperimente hervor, die auch eine gute Resonanz finden, die man sich auch in anderen Programmen sehr gut vorstellen kann, die aber noch nicht allein aus sich heraus begründen, dass ZDF Kultur ein Kanal mit Ewigkeitsdauer sein muss.
Ein anderer kulturorientierter Kanal ist Dreisat, eine Drei-Länder-Anstalt, also Drei-Staaten-Anstalt. Dreisat aber leiht Personal, Geld, ganze Formate an ZDF Kultur. Auch der ORF hat nun einen eigenen Kulturkanal. Das Schweizer Fernsehen mindert Beiträge bei Dreisat. Hintergehen die Senderverantwortlichen den Gründungsgedanken des Drei-Staaten-Senders?
Soweit würde ich nicht gehen, aber es scheint mir bezogen auf Dreisatz so zu sein, dass es gerade im Kulturbereich eine gewisse Kannibalisierung von Kultursendern in den jeweiligen Ländern gibt. In Deutschland ist das aus meiner Sicht ganz sicher der Fall und darüber wird jetzt zu reden sein.
Welche Überlegung steckt dahinter?
Dahinter steckt, dass man in einem gegebenen Finanzrahmen Prioritäten setzen muss. Wir glauben, es ist wichtig, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten ein gutes Internetangebot neben ihren Programmen machen und dass sie ein Stück weit eine Antwort geben darauf, dass immer mehr junge Menschen sich anderen Sendern als den öffentlich-rechtlichen zuwenden. Und wenn man dafür nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt bekommt, dann muss man sagen, wie es ansonsten gehen soll. Und da wird man auf das ein oder andere Liebgewordene, aber vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr so notwendige verzichten müssen.
Aber warum machen Sie sich da Gedanken? Da können doch ARD und ZDF selbst entscheiden, was wichtig und nicht wichtig ist.
Nein, diese Frage können ARD und ZDF nicht alleine entscheiden, sondern das ist ausdrücklich Aufgabe des Gesetzgebers. Er gibt die Definition des Auftrags vor, den Rahmen des Auftrags. Die Ausfüllung liegt dann allein bei den Anstalten selber.
Wenn man mal kurz die digitalen Kanäle so zusammenrechnet, kann man schon ungefähr sagen, über den Daumen gepeilt, 4 Sender richten sich an eine jüngere Zielgruppe, also ZDF Neo, ZDF Kultur, 1 Festival und 1 Plus. Wie lange schaut die Medienpolitik zu, bis sie sagt, macht einen guten Jugendkanal? Die Diskussion taucht ja immer mal wieder auf. Gibt es darüber aus Ihrer Perspektive zeitliche Abläufe?
Die Diskussion ist vor 1-2 Jahren von Ministerpräsident Beck und dem SWR-Intendanten Buttgust begonnen worden, meines Erachtens völlig zu Recht. Und wir reden hier nicht über jung gebliebene Menschen, sondern wir reden wirklich über jüngere Menschen, das heißt zwischen 14 und 25. Und wie sehen dort die Fernsehangebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus? Wir würden uns wünschen, dass diese Diskussion im Jahr 2014-15 ihren Abschluss findet und sich dann die ARD tatsächlich aufmacht, einen solchen Jugendkanal auf den Sender zu bringen.
Wie gesagt, keine Einzelmeinung von Martin Stadelmeier, dem Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, sondern das kommt immer wieder in Wellen hoch und wird diskutiert. Und Sie haben es gehört, mit dem Ziel, so 2014-15, es ist auch 2016 im Gespräch, dort möglicherweise Digitalkanäle zu streichen, zusammenzulegen, wie auch immer. Ich fragte den Programmchef von ZDF Kultur, Daniel Fiedler, wie man so einen Digitalkanal wie ZDF Kultur optimiert, wenn am Ende dann vielleicht dann doch die Abschaltung droht.
Naja, wir sind ganz munter. Medienpolitik ist das eine, Programm machen ist das andere. Wir sind staatsvertraglich beauftragt. Das ist der Boden, auf dem wir uns bewegen. Wir haben das Backing von der Geschäftsleitung, wir haben da einen klaren Auftrag und da machen wir täglich unseren Job.
Nach welchen Kriterien?
Nach dem Kriterium, ein anderes Kulturfernsehen zu machen. Das ist der Auftrag. Der Kanal heißt ZDF Kultur, der hat sich aus dem Theaterkanal entwickelt. Und wir haben sozusagen mit der Medienpolitik staatsvertraglich ausformuliert, dass wir einen neuen Kulturbegriff für das ZDF gewinnen wollen und dass wir neue Zuschauerschichten gewinnen wollen für das ZDF. In der Tat, wären wir eine Doublette von Dreisat und von Arte, bräuchte man uns nicht. Würden wir keinen Sinn machen, dass man da nochmal wiederholt, was woanders läuft. Nein, uns geht es darum, für neue Zuschauer, für jüngere Zuschauer, die vielleicht auch gar nicht mehr im Fernsehen zu Hause sind, die wieder zu integrieren in ein öffentlich-rechtliches System und zu sagen, wir bieten euch das an, was euer Interessepunkt ist. Und wir bieten es aber in einer öffentlich-rechtlichen Qualität an. Das ist uns ganz wichtig.
War es da nicht vielleicht ein Fehler, das Programm ZDF Kultur zu nennen? Weil in der Tat ist das in der Diskussion in der medienpolitischen, dass man sagt, es gibt Arte, es gibt Dreisat, es gibt 1 Festival. Und warum braucht man jetzt noch ZDF Kultur?
Ja, das ist immer eine Frage der Begriffsdefinition. Also was ist denn Kultur? Wenn man unter Kultur im Fernsehen das versteht, das Literaturmagazin und die Opernübertragung, dann sind wir natürlich kein Kulturkanal. Aber ich wehre mich eigentlich dagegen. Ich glaube, die Kultur hat sich geändert und ist auch so reich und ist nicht im Elfenbeinturm. Wenn sie das wäre, bräuchte man das auch nicht im Fernsehen machen, auf ZDF Kultur schon mal gar nicht. Die Kultur ist sehr breit aufgestellt und umso jünger Zielgruppen sind, umso breiter ist sie aufgestellt. Und das, was heute ein 30-Jähriger unter Kultur versteht, das wollen wir gerne im Programm haben. Und da gehört neben den Klassikern, die es eben so gibt, Theater und oder Tanztheater und Musik, gehört eben auch eine ganze Reihe anderen, ich sag mal, Performing Arts artige Dinge da dazu. Und die zeigen wir. Wichtiges anderes Thema für uns ist einfach Netzkultur. Sie können nicht ernsthaft im Jahre 2011 oder 2012 ein Kulturfernsehen machen und nicht beachten, was ist im Netz los und wie funktioniert das Netz. Das Netz ist ein ganz wichtiger Kulturträger, ist selbst selber Kulturproduzent. Da können wir nicht so tun, als findet das alles nicht statt. Das muss Inhalt des Kanals sein. Deswegen legen wir zum Beispiel auch auf den Bereich Netzkultur Gaming so einen Wert, weil das auch, das ist wieder das Stichwort Integration von Zuschauern, für ganz breite Zuschauergruppen eine ganz, ganz wichtige tägliche Erfahrung ist. Und die wollen wir auch reflektieren.
Die Deutsche Bahn hat so einen Slogan, bauen und fahren. Wie sieht es beim ZDF-Kulturprogramm aus? Wird da noch geschraubt?
Naja, klar, wir schrauben sogar besonders gerne. Wir nehmen für uns auch in Anspruch, es ist auch ein bisschen der Luxus, das gebe ich zu, dass wir die Dinge auf dem Sender auch wirklich weiterentwickeln können. Also wir stehen nicht unter dem Druck, immer mit fertigen Erfolgskonzepten an den Start gehen zu müssen, sondern wir können beim Arbeiten weiterentwickeln. Das ist auch wichtig, dass sowas passieren kann, und da sind wir munter dabei.
Zum Beispiel?
Na, wir entwickeln zum Beispiel Formate einfach weiter. Also Pixelmacher, das Gaming-Format, Marke, das tägliche Popkulturformat sind Dinge, die sozusagen täglich fast im Relaunch sind, weil wir sagen, was funktioniert, wie wollen wir die Dinger weiterentwickeln. Und natürlich sind wir des Weiteren dabei, sozusagen die Felder von Jugendkultur uns anzuschauen und darin zu überprüfen, inwieweit lassen die sich für uns medial umsetzen und medial gewinnen.
Was ist denn das Kriterium, wenn eine Sendung funktioniert? Ist das die Einschaltquote oder ist es der Beifall aus der Szene, der sagt, also das ist eine Sendung, die ist authentisch, die brauchen wir, die gab es so bisher noch nicht?
Also das ist ein Mix, natürlich jetzt seit Januar auch die Quote, also das heißt, das muss messbar sein, das ist ein Kriterium natürlich für uns. Das zweite ist, es muss im Netz erfolgreich sein, also wie sind da die Abrufzahlen, weil die nachgelagerte Nutzung, auch die Präsenz auf Drittplattformen für uns ein wichtiges Kriterium ist. Und drittens natürlich passt es zum Image des Kanals, diese drei Erfolgskriterien müssen für uns Erfolg sein.
Und wann reißt dem ZDF und die Medienpolitik möglicherweise die Geduld, wenn es eine bestimmte Marke nicht gibt? Gibt es ein Ziel?
Naja, das Ziel in diesem Jahr ist für uns die 0,1, dass wir da sind, dass wir uns sozusagen im Markt verankern. Das ist das Ziel für dieses Jahr, was uns aufgetragen ist. Dieses Ziel erreichen wir ja auch. Das ist ja auch da. Wir haben einen klaren Auftrag, der auch staatsvertraglich geregelt ist, und dem kommen wir nach.
Daniel Fiedler, Programmchef von ZDF Kultur. Nächste Woche hier im Interview übrigens Jan Böhmermann, der ab 4. März eine Talkshow auf ZDF Kultur präsentieren wird mit Charlotte Roche. Und ZDF Kultur empfangen Sie leider nicht über DVB-T, aber über Satellit und im Internet, zum Beispiel über satu.com. Nicht nur bei ZDF Kultur wird erneuert, beim Westdeutschen Rundfunk wird umgebaut, beim Mitteldeutschen Rundfunk werden Sendungen gestrichen, beziehungsweise es wird renoviert. Auch der Rundfunk Berlin-Brandenburg überprüft und optimiert seine Programme im Hörfunk und auch im Fernsehen. Also Programmveränderungen sind eigentlich Normalität, doch hat man bei den neuesten Programmvorhaben des RBB den Eindruck, dass es hier um eine wirklich schärfere Programmprofilierung geht. Auf Basis welcher Erkenntnisse oder Erfahrungen wird das passieren? Das fragte ich vor der Sendung die RBB-Programmdirektorin Dr. Claudia Notelle.
Wir haben einen Studienauftrag gegeben, um herauszubekommen, welches Image hat das RBB-Fernsehen hier in Berlin und Brandenburg und was erwarten die Menschen hier von ihrem Fernsehprogramm, von ihrem regionalen Fernsehprogramm. Und das hat ganz interessante Erkenntnisse gebracht, nämlich, dass wir sehr, sehr gut verankert sind in dem Bereich, der regionale Information heißt. Das heißt, die Zuschauer schalten uns ein, wenn etwas passiert in der Region, wenn sie wissen wollen, was ist los. Das spiegelt sich auch wieder in dem, was wir zwischen 18 und 20 Uhr machen und den entsprechenden Einschaltquoten. Ein etwas größeres Problem haben wir dann mit dem, was wir am Hauptabend machen. Zum Teil sind unsere Sendungen gar nicht bekannt und so richtig trauen uns die Menschen in Berlin und Brandenburg auch nicht zu, dass wir da gutes Programm liefern. Wenn sie es dann mal sehen, dann sind sie begeistert davon. Das hat die Studie auch gezeigt. Aber alles in allem haben wir halt im vergangenen Jahr Zuschauer verloren und haben gemerkt, wir müssen reagieren, wir müssen unser Programm umbauen.
Wie viele Zuschauer haben Sie verloren?
Wir hatten im Jahr 2010 6,8% Marktanteil, im vergangenen Jahr nur noch 6,1%. Das ist ein deutlicher Einbruch gewesen.
Und wie haben Sie diesen interpretiert?
Das ist ein schwieriger Fakt. Wenn man das so genau wüsste und ganz genau festlegen könnte, dann hätten wir das Patentrezept und hätten andere Quoten. Aber es kommt sicher so manches zusammen. Der eine Punkt ist der, dass Programm immer wieder Erneuerungen braucht und Innovationen braucht. Hatten wir im letzten Jahr nicht allzu viele neue Ideen am Start, also richtig neue Sendungsformate. Das ist auch der Grund, warum wir reagieren und in diesem Jahr jetzt neue Sendungen an den Start bringen. Der andere Punkt ist sicher auch, dass wir noch mehr Augenmerk auf das legen müssen, was wir nach 20 Uhr im Programm haben. Da ist der Wettbewerb besonders groß, besonders stark. Dort müssen wir mit dem punkten, was wir wirklich können, nämlich mit guter und neuer und schöner Regionalität. Also Sendungen hier aus Berlin und Brandenburg. Regionalität muss ja nicht immer gleich tümelnd oder langweilig sein, sondern Regionalität kann durchaus die schönen Seiten der Stadt und des Landes darstellen.
Nun, gab es schon Medienkritik zu Ihrem Umbau oder zu Ihrem Ausbau oder zu Ihrer Programmprofilierung? Spiegel Online schrieb, der RBB rasiert sich selbst.
Es ist immer besser, sich selbst zu rasieren, als von anderen rasiert zu werden. Das heißt, wir haben die Initiative ergriffen und wenn wir etwas Neues machen wollen, müssen wir dafür auch etwas anderes einstellen. Zwei Sendungen, die wir einstellen. Das eine ist unser politischer Talk klipp und klar. Wir haben einfach festgestellt, dass in dem Umfeld der 5 ARD-Talks, von denen viele, viele, viele in Berlin aufgezeichnet werden oder auch live gesendet werden und auch im ZDF, es sehr, sehr schwer für uns ist, entsprechend interessante und schwergewichtige Gesprächspartner aus der Politik zu bekommen. Denn es sind ja ähnliche Themen, auch wenn wir bei uns versuchen, die auf die Region runterzubrechen. Die zweite Sendung, die wir einstellen, ist die Sendung Die Jury hilft, die 14-tägig am Samstag im Vorabendprogramm gelaufen ist. Da haben wir auch uns entschieden zu sagen, mit diesem Format wollen wir nicht mehr weitermachen. Wir wollen einen durchgängigen, einen wöchentlichen Platz für regionale Reportagen haben. Die Themen, die dort waren, das heißt Menschen, die Ärger mit Behörden haben oder mit großen Unternehmen, die werden natürlich weiterhin dann in anderen Sendungen vorkommen. Wir haben einen Auftrag als RBB Fernsehen, der ist ganz klar mit 3 Stichworten umrissen. Das ist Information, Bildung und Unterhaltung. Und da die richtige Mischung zu bekommen, das ist das Kunststück. Und die Marktforschung allein kann das nie 100%ig treffen. Aber wir wissen auch aus der Marktforschung, aus der Medienforschung, dass wir eine klarere Struktur im Programm haben müssen. Deshalb haben wir uns entschieden, zum Beispiel den Dienstag zum Tag der Dokumentationen zu machen und haben das gesamte Dienstagabendprogramm so gebaut, dass wir unter verschiedenen Überschriften Dokumentationen mit Schwerpunkt aus Berlin und Brandenburg zeigen, aber auch noch Platz für einen Dokumentarfilm haben. Oder andererseits, der Montag beispielsweise wird jetzt bei uns zum Krimitag. Das heißt, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben einfach eine Idee und erinnern sich vielleicht in einiger Zeit, ach, montags bekomme ich da immer die Krimis, dienstags kann ich mir wirklich schöne Dokumentationen anschauen. Das ist auch etwas, was wir aus der Marktforschung wissen und wir hoffen, dass das für unser Publikum gut funktioniert.
Inwieweit hat eine Rolle gespielt, dass der RBB ja notorisch eigentlich unter Geldmangel leidet? Also notorisch heißt in dem Fall, weil er durch Befreiung, aber andererseits auch durch Schwarzseher und durch die nicht bedarfsgerechte innerhalb der ARD-Finanzierung ja immer eigentlich mit klammen Kassen zu rechnen hat und sie jetzt nicht wissen, wie das neue Beitragsmodell möglicherweise Einbußen bringt.
Die Änderungen im Programm haben jetzt nichts mit Geldmangel zu tun. Natürlich könnten wir uns noch andere neue Sendungen vorstellen und mehr neue Produktionen vorstellen, wenn wir mehr Geld haben. Aber jetzt geht es einfach darum, an der einen Stelle etwas zu beenden, um mit dem Geld und mit den Möglichkeiten etwas Neues anzufangen. Wir reduzieren ja auch unser Wirtschafts- und Verbrauchermagazin Was und unser Regionalmagazin Theodor wird auch etwas umgebaut, kommt etwas seltener, dafür mit etwas mehr inhaltlichem Tiefgang. Aber wir haben eben neue Sendeplätze. Wir haben einen Platz eingerichtet, der bei uns deutlich unter dem Stichwort Innovation steht am Donnerstagabend. Da wollen wir etwas ausprobieren, auch mal Ungewöhnliches ins Fernsehprogramm bringen. Wir haben am Mittwochabend einen Platz, in dem wir neue Formate senden wollen. Und die Kolleginnen und Kollegen aus dem RBB machen sich viele Gedanken, haben gute Ideen und eben auch aus der Region bekommen wir Vorschläge. Wir könnten doch dieses oder jenes mal zeigen.
Und weil man so ein bisschen den Eindruck hat durch die mediale Reflexion Ihrer Umbaupläne, dass es morgen schon losginge, wann wird es greifen, das neue Programmschema?
Das Ganze dauert natürlich. Die einzelnen Sendungen werden jetzt noch entwickelt und auch die anderen Sendungen müssen ja auch noch eine Chance haben, wenigstens das, was sie geplant haben, fertig zu machen. Wir werden nach den Sommerferien, nach den Olympischen Spielen am 13. August mit dem neuen Programmschema starten.
Soweit Programmdirektorin Dr. Claudia Noteller des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Und jetzt ganz straight.
Radio 1.
Und zwar direkt in den Podcast-Bonustrack. Sie hören in Ergänzung zum Thema 1, das sich mit dem Krisenfest in der Berliner Kulturbrauerei beschäftigte, die Teilwiedergabe der Podiumsdiskussion an diesem Abend. Die Panelteilnehmer werden zu Beginn vorgestellt.
Und ich würde gerne erstmal die vier Leute vorstellen. Manche haben sich schon vorgestellt, künstlerisch, und trotzdem werde ich das nochmal tun und fange von links nach rechts an. Und das soll aber keine Wertung sein. Zu meiner Linken sitzt Margarita Tsomou. Sie ist in Berlin ansässige griechische Journalistin und Performerin, gleichzeitig aber auch Aktivistin im politischen Kontext, ist verbandelt mit dem Democracy Now, Direct Democracy Now Netzwerk in Griechenland und aber auch hier in Berlin. Sie gibt unter anderem auch die popfeministische Zeitschrift Missy Magazine heraus und arbeitet seit über 2 Jahren journalistisch und eben auch performativ zum Thema Krise. Wichtig auch noch als Ankündigung, im April 2012 wird ihr Theaterstück oder ihre Performance mit dem Namen Wir sind ein Bild aus der Zukunft am Hebbel am Ufer Premiere feiern. Direkt links neben mir sitzt Danais Biliotti, wenn ich das richtig ausspreche. Danais studierte Theaterwissenschaften, war darin auch mal ein halbes Jahr über Erasmus hier in Deutschland oder Berlin sogar auch, Berlin, also an unserem Institut quasi, und hat 2009 eben die Mikrotheatergruppe Rosvita gegründet, zusammen mit Todoris Skiftoulis, die wir beide eben ja auch auf der Bühne gesehen haben. Zu meiner Rechten sitzt mit großer Freude Eleni Varopoulou. Das war ein kleiner Fehler im Text, eben Varopoulou, was nicht stimmt, also Varopoulou. Sie ist Theaterkritikerin und beschäftigt sich auch sonst als wissenschaftlich mit dem Theater, ist aber vor allem auch Übersetzerin von Heiner Müller, Brecht, Walter Benjamin, von Deutsche ins Griechische und vom Griechen ins Deutsche von Aischylos und Euripides beispielsweise.
Von Altgriechisch ins Neugriechisch.
Ach so. Entschuldigung, von Altgriechisch ins Neugriechische, da war ich schlecht informiert. Gleichzeitig war sie aber auch theaterpraktisch tätig, nämlich von 1998 bis 2008 konsultierte sie das Nationaltheater in Athen und leitete dort auch die Sommerakademie in den Jahren 2000 bis 2009. Und ganz zu meiner Rechten begrüße ich Jorgos Pappas. Er ist Journalist, lebt seit 24 Jahren in Berlin, richtig?
In Deutschland.
Er ist Deutschland-Korrespondent für den öffentlichen rechtlichen Sender ERT, griechischer Sender, und gleichzeitig auch für die eine liberale und die auflagenstärkste Zeitung in Griechenland, Tanea. Genau. Reicht Ihnen das?
Ja.
Das reicht Ihnen das.
Absolut.
Wir haben am Anfang. Würde ich gerne, es gab jetzt hier 2 performative oder künstlerische Statements, und es gibt Eleni, wenn ich sie duzen darf, hat ein Statement vorbereitet, was sie gerne verlesen würde. Das dauert in etwa 8 bis 10 Minuten und sie beeilt sich. Und Herr Pappas möchte auch kurz noch 2, 3 Sätze sagen. Dann gebe ich Ihnen das Wort.
Ja. Ich habe nachgedacht, ob wir so einen Text lesen, hören. Ich finde aber, Lesen und Hören ist ein anderer Typ von Kommunikation, und ich finde es, ich beeile mich, aber ich finde, es ist wichtig, dass man etwas mehr ruhiges Hören und Nachdenken über Probleme wie die Krise, der Kapitalismus und was in Griechenland jetzt passiert. Also, Theaterkrise und Communitas. Die Realität der ökonomisch und kulturell vernetzten Welt verpflichtet uns, die enormen finanziellen, politischen und sozialen Probleme, die heute Griechenland erschüttert, von einer europäischen und letztlich einer globalen Perspektive aus zu betrachten. Und das in einem Moment, wo viele Illusionen von dauernd wachsenden kapitalistischen Wohlstand für alle, le rêve capitaliste, zusammenbrechen. In Europa wankt das vielsprechend begonnene Projekt einer immer vernünftigeren Gesellschaft, zusammengesetzt aus Sozialstaatlichkeit, ökonomischem Wachstum und supranationaler politischer Verständigung. Das Vertrauen in politische und Managereliten, auch in das Bankensystem, ist dahin. Zugespitzt erleben wir die Krisensituation in Griechenland. Die kapitalistische Konsumgemeinschaft, ihr Oberflächenglanz bricht auf und erlaubt einen schärferen Blick in eine korrupte Innenseite des Systems. Was man lange hingenommen hat, zeigt nun seine moralische und ökonomische Wertlosigkeit, die nun viele anekelt, besonders auch Jüngere. Und die Politiker, unglaubwürdiger als je, entblößen ihre politische Unwirksamkeit angesichts der allmächtigen Märkte, offenkundig überfordert von der Aufgabe, einen Ausweg zu zeigen. Krise heißt allerdings nicht nur Scheitern. Wie das griechische Wort es andeutet, Krise heißt aufbrechen, trennen, teilen, scheiden und unterscheiden. So kann man beobachten, dass die Krise in Europa auch lange vergessene Einsichten wachruft. Zum Beispiel, dass es der Fortschritt der Wissenschaftler und Techniker und die Arbeit der Unzähligen war, die in Wirklichkeit jenen Wohlstand geschaffen haben, den sich Geldhändler jetzt als ihr Verdienst, als das alleinige Verdienst ihres Systems zuschreiben wollen. Und man denkt wieder über die Notwendigkeit neuer Denk- und Handlungsmöglichkeiten in der sozialen und auch in der kulturellen Praxis nach. Über gesellschaftspolitischen Engagement, über die Idee eines aktiven Bürgers. Wie sich in Griechenland besonders zeigt, kann die Krise das Öffentlichwerden des Betrugs bedeuten, der tief im System unseres Zusammenlebens steckt. Das Offenbarwerden der Lüge und Inkompetenz der sogenannten Eliten. Die offenkundigen Betrügereien machen sichtbar den eingebauten Betrug. Anarchistisch kommt der Gedanke wieder auf. Was ist schon der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Ich gestehe, Brecht fällt mir immer ein, jetzt wieder, weil ich gerade eine Mahagoni-Übersetzung fertiggestellt habe und gespannt bin, auf welche Resonanz dieses Werk in Athen stößt. Theater, hat man gesagt, ist ein Laboratorium sozialer Imagination. Theater handelt von Kommunikation und es ist Kommunikation, Kommunität, Gemeinschaftlichkeit. Als Passagiergemeinschaften können wir nicht nur das Theater sehen, sondern viele dieser Gemeinschaften in Aufbruch. Wir werden uns als politische Menschen und Bürger hoffentlich konkret für etwas wie eine neue Solidarität engagieren. Das Theater, wie die kulturelle Praxis im Gesamt aber, muss bloße Probe bleiben können, die gerade in ihrer Unfertigkeit und Offenheit ein Potenzial enthält, das so nur das Theater zu geben hat. Und das man verliert, statt es zu vertiefen, wenn Kunst sich zu sehr an der Wirklichkeit im Sinne von Programmen oder Antworten orientiert. Theater stellt uns Fragen hinsichtlich des gemeinsam die Welt Bewohnens. Das ist eine gute Beschreibung für das, was man den Solidaritätseffekt der kulturellen Praxis namens Theater nennen kann. Wir Griechen sind gegenwärtig darauf angewiesen, in diesem Sinne Solidarität zu erfahren. Wir beanspruchen sie, wohl wissend, dass auch wir selbst sie üben müssen. Sie wird benötigt. Ohne eine integrierte, offene, dem Fremden gegenüber aufgeschlossene Solidarität kann das Projekt Europa scheitern. Zu ihrer Entwicklung aber kann die Kultur beitragen, nicht etwa indem sie schön klingende Propaganda betreibt, am wenigsten Propaganda für europäische Werte, sondern indem sie der Berufung der jeweiligen kulturellen Sphäre entspricht, der künstlerischen, der pädagogischen, der wissenschaftlichen Sphäre, eine europäische Identität als mental und kulturell offenen Horizont zu befördern. Danke.
Vielen Dank erstmal für das wunderbare Statement. Und Herr Pappas wollte, glaube ich, auch noch ein, zwei Sätze sagen. Oder auch nicht mehr.
Ja. Oder doch, paar mehr.
Oder mehr.
Dank meiner Vorrednerin und dank des letzten Performance habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich hier fehl am Platze bin. Denn was soll eigentlich ein Korrespondent erzählen, außer Banalitäten, die morgen nicht mehr vielleicht stimmen, von dem, was heute Herr Schreschler oder der seine Minister der Pedanten in Athen, der Chrysochoidis, geantwortet hat. Also das ist wirklich Banalitäten im Vergleich zu dem, was wir am Anfang gesehen haben. Und das gibt mir eigentlich Hoffnung. Denn um ehrlich zu sagen, ich bin eigentlich ein von Natur aus ein optimistischer Mensch. Und ich betrachte auch diese Krise aus der optimistischen Seite. Momentan stecken wir in Griechenland vielleicht sind wir auf dem Höhepunkt der Krise oder nähern wir den Höhepunkt der Krise. Ich glaube, im Sommer wird sich vieles zeigen, wo dieses Land hingehen wird. Und parallel sind wir auf dem Höhepunkt, momentan zumindest, eine Krise der Beziehungen zwischen Griechenland und Deutschland. Denn all das, was wir die letzten Tage und Wochen gehört haben von beiden Seiten, haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gehört. Es ist einmalig und ich hoffe, dass wir den Höhepunkt erreicht haben. Also sicher bin ich nicht. Aber für eins bin ich doch sicher. Nach der Krise werden wir voneinander bestimmt mehr wissen als vor der Krise. Also diese Krise bringt uns viel näher, als wir am Anfang gedacht haben. Momentan mag es sein, dass die Feindschaften und alte Stereotypen herrschen und neue dazu kommen. Also die Griechen sind nicht mehr die sonnenbegünstigte Usotrinker, sind auch Betrüger. Ja? Aber es ist eine Hochkonjunktur. Wir sind in einer Zeit, wo die Stereotypen Hochkonjunktur haben. Von beiden Seiten, nicht nur von deutscher Seite, auch von griechischer Seite. Und da möchte ich wirklich ganz von Anfang an keinen Rabatt an den griechischen Kollegen geben. Man muss das auch betrachten, wie das in Griechenland das Ganze präsentiert wird und wie die griechischen Journalisten mit dieser Krise umgehen und mit all diesen Stereotypen gegenüber den Deutschen. Also wenn ich von Elena Krita, es ist eine der bekanntesten Kolumnisten in Griechenland, vor einer Woche lese, dass in diesem Land, also ich spreche von Deutschland, muss die Wissenschaft sich damit beschäftigen, wieso die Kultur von den Nazis und der Nazi-Ideologie besiegt wurde. Und nicht nur während der Nazi-Zeit, aber generell. Und das genetisch bedingt, hat sie gesagt, hat sie geschrieben. Also müssen wir einen neuen Mengele herbringen, damit er jetzt die Deutschen irgendwie untersucht, genetisch, um dieses Gen zu finden, wieso bei diesem Volk, also die Kultur, immer wieder besiegt wird durch solche Ideen wie Nazismus oder so. Also das ist wirklich abscheulich. Und das möchte ich offen sagen. Ich will nichts damit haben, zu tun haben. Und das bringt auch nichts, auch uns weiter. Also es ist diese Bedienung der Klischees und nichts weiter. Andererseits haben wir natürlich die ganze Geschichte mit dem Bild gesehen und mit Stinkerfinger von Aphrodite im Fokus und das, oder Titeln wie Verkauft eure Inseln oder so, und das hat tief die griechische Seele verletzt. Aber naja, natürlich, die deutschen Medien haben eine sehr größere Verantwortung als die griechische, aber die griechischen Medien werden auch keinen Rabatt haben. Und zurück zu meinen also optimistischen Einstellung. Ich, trotz all dem, was wir momentan erleben, ich bin ziemlich sicher, dass wir am Anfang eine neue Periode und eine neue Epoche, wir erleben vielleicht die Entstehungswehen, die Entstehung einer neuen europäischen Öffentlichkeit. Das, was wir jetzt erleben, das, was wir jetzt voneinander wissen, also vor 3 Tagen kam ein schwedischer Kollege und wollte mit mir ein Interview machen. Das, was in Griechenland jetzt passiert oder was in Deutschland passiert oder wie Sie das, ein Grieche, der in Deutschland lebt, das gehört jetzt der Schwede. Und das ist neu, das gab es nicht. Wir haben es zu bequem gemacht all die Jahre, denn es ging uns allen gut eigentlich irgendwie, den Griechen, auch den Deutschen, und es ging uns allen gut. Und wir haben uns für den anderen nicht gekümmert. Aber jetzt, durch die Krise, gucken wir genauer hin. Und da entdecken wir vieles. Und da kommt dieser Begriff von Solidarität vielleicht. Aber da ist genug Zeit, darüber zu reden.
Genau. Und ich glaube, mich würde hier auch interessieren, weil Sie meinen, sich kennenlernen und so weiter. Und das auch der Rahmen ist, in dem dieses Fest, das Krisenfest stattfindet. Und Sie meinten, es seien nur Banalitäten. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, auch einfach zu erfahren, wie die Lebensverhältnisse in Griechenland sind. Also hier auch zu fragen, wie ist denn der Alltag in Griechenland gerade seit der Krise? Etwas ist, was hier nicht wirklich vermittelt ist oder noch nicht vermittelt ist oder gerade im Prozess ist, vermittelt zu werden, vielleicht auch durch so etwas wie hier. Und würde vielleicht an hier links auch mal fragen, ob ihr vielleicht, du und Margarita, auch schildern könnt, wie gerade sich das für euch der Wandel, der in der Krise, mit der Krise auch darstellt, in den realen, subjektiven Lebensverhältnissen, nicht als Abstraktes.
Ich glaube, dass wir das nicht wirklich verstanden haben, was jetzt passiert. Ich meine, wenn man denkt, dass man 400 Euro pro Monat bekommen wird, top, also 400 Euro pro Monat bekommen wird, also man kann nicht verstehen, was das heißt. Man versteht noch nicht, was das wirklich heißt. Ich glaube, vielleicht, ich weiß nicht, wie kann jemand von sich selbst sprechen? Ich meine, ich sehe jetzt Griechenland als sehr, sehr viele Projektionen kommen auf Griechenland. Sehr, sehr viele Meinungen, Sachen, dass gesehen werden, jemand, also dass sehr, sehr viele Meinungen und von verschiedenen Seiten und alles wird auf Griechenland projektiert. Auch wir projektieren Sachen auf Griechenland, also wo ist die Wahrheit? Und die Wahrheit ist im 400 Euro Grund, wie heißt es? Also
Mindestlohn.
Ja. Ich weiß nicht, Wörter wie Revolution oder solche Wörter, die vor 3 oder 4 Jahren nur für eine Gruppe von Menschen benutzt waren, jetzt werden überall benutzt. Von 50-Jährigen, vor der Post habe ich eine Frau, 50 Jahre alt, gehört, die sagte, wir müssen uns zusammen, alle zusammen eine Revolution machen und das alles. Gleichzeitig hat sie über die Immigranten geschimpft. Also alles ist sehr verwirrt jetzt. Man hört alles von, man kann alles von jedem hören. Das heißt, die Rollen, die Modelle sind verwirrt. Also es ist sicher eine merkwürdige Zeit. Ich frage mich manchmal, ob das nicht immer so war und jetzt ist es mehr sichtbar. Ich weiß noch nicht. Die Solidarität ist ein Wort, das uns sehr familiär ist, von manchen von uns, für manchen von uns. Aber was heißt es wirklich, wenn das von so vielen Leuten mit so vielen Wegen benutzt wird und Sinnen benutzt wird? Für mich, also wie ich jetzt die Situation in Griechenland fühle, ist, dass ein großes Theater gespielt wird. Von der Seite der Politiker oder der öffentlichen Meinung, die Leute, die öffentlich sprechen, ich sehe das auch wie ein Theater. Ich suche immer hinter die Wörter. Etwas wird gemeint, das nicht gesagt wird und etwas anderes wird gesagt und gezeigt. Und für was ich die letzte Zeit fühle und glaube, dass auch andere Leute fühlen, ist, dass dieses Theater geht weiter und das Publikum interessiert sich eigentlich nicht mehr. Also die machen weiter ohne Publikum. Und das ist absurd. Und ich bin der Meinung auch, wir haben jetzt heute dieses Wort neu sehr viel gehört. Und das ist etwas. Also irgendwelche Wahrheit ist da. Also wir wir suchen etwas Neues. Aber gleichzeitig heißt das, dass das Ende von etwas gekommen ist, das nicht unbedingt weggehen wird, wenn wir nicht uns ändern. Damit will ich sagen, dass für mich ist das völlig, alle wollen sich mit den anderen zusammen zusammenarbeiten, aber für mich ist es auch eine ganz einsame Arbeit, was wir jetzt machen müssen, indem wir uns neu identifizieren als Personen und als Mitglieder einer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist, was wir jetzt suchen. Also ein neues Modell von einem, nicht Bewohnern einer Stadt, sondern Mitglieder einer Stadt. Hm? Vielleicht war das alles sehr theoretisch, aber...
Finde ich gut. Vielleicht, Margarita, möchtest du da auch noch...
Ich werde auf deine Frage eingehen. Das, was du sagst, ist, glaube ich, also Griechenland ist ein Bild aus der Zukunft. Ja? Also das, was in Griechenland gerade passiert, ist, glaube ich, das Eintreten einer Logik, ja, die als Kern von Betrug vielleicht schon immer da war, ja, aber sich in den letzten mindestens 10 Jahren entfesselt hat, aufgrund von konkreten Politiken. Also es ist jetzt nicht ein schlechter Gott, der gekommen ist, oder ein Dämon. Ne? Das waren auch Entscheidungen, politische Entscheidungen. Ich finde interessant, wie wir sprechen, und ich komme gleich auf den Alltag der Menschen zurück, weil ich habe das Gefühl, zum ersten Mal haben wir ein Publikum. Und zwar, ich mache seit 2 Jahren eigentlich, schreibe über Griechenland, mache Performances dazu, mache Aktivismus dazu, und ich hatte lange das Gefühl, keiner versteht, von was ich spreche. Ich hatte lange das Gefühl, dieses Stereotypenbild des Betrügers war so stark, dass man nicht mal mehr an die Menschen glauben wollte. Ja, das war sozusagen, er wurde so verteufelt, dieser Grieche, dass er es verdient hatte, bestraft zu werden. Und zum ersten Mal, und ich bin sehr froh, seit 2 Wochen, eigentlich seit den Ereignissen vor 2 Sonntagen, dass es auf einmal denken die Leute, wie geht es eigentlich den Leuten dort? Und wie geht es eigentlich den Leuten dort, ist, wenn mein Vater auf dem Silvestertisch beim letzten Silvester nicht auf 2012, ein glückliches Jahr 2012 anstoßt, sondern auf ein glückliches Jahr 2020, weil bis dahin werden wir keine glücklichen Jahre haben. Ja. Wenn meine Mutter nicht heizt zu Hause, sondern es gibt nur noch ein Wohnzimmer, wo mit Holz geheizt wird. Und wir sind wirklich nicht die ärmsten Menschen, sondern Heizöl ist so teuer, dass die meisten Haushalte eigentlich in Athen nicht mehr heizen, sondern Leute mit Holz heizen. Es sollen jetzt 150.000 Beamte entlassen werden, Angestellte des öffentlichen Dienstes. Es ist eine große Frage, wer eigentlich die Aufgaben übernehmen soll, die in diesem öffentlichen Sektor normalerweise die Aufgaben sind. Das heißt, wo werden die Kranken, wer wird die Kranken pflegen? Wer wird die Alten pflegen? Wer wird den Müll raustragen? Etc. Also es ist ein großes Loch, ja, steht vor uns. Und das, was ich von den Leuten, die ich kenne, sehe, ist, dass es eben keine Perspektive gibt, sich auf die Strukturen zu verlassen, die es vorher gab, und man neue Strukturen aufstellt, die aber, und das muss man sagen, noch nicht stark genug sind. Und ich finde interessant, und ich versuche abzugeben, um nicht zu lang zu reden, ich finde interessant, dass das Feuilleton sozusagen, das, was Sie, diesen wunderbaren Vortrag, den Sie gemacht haben, das liest man immer mehr, und man blättert auf die Wirtschaftsseiten, man blättert auf die Titelseiten, und da gibt es ganz andere Positionen. Und die Politik geht immer weiter, selbst wenn wir uns empören. Ja. Und die Frage, finde ich, ist im Endeffekt, wir können eine humanistische Träne für Griechenland auspressen nach 2 Jahren. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber das war 2 Jahre lang so, und das ging auch 2 Jahre lang so. Aber die Frage ist, was ist eigentlich der Kern des Problems, und wie kriege ich das auf die Seite 1 und nicht nur ins Feuilleton sozusagen?
Vom Krisenfest waren ja auch Leute in...
Griechenland ist ein Präzedenzfall
für alle, die sozusagen dem folgen werden. Und wir reden jetzt über euch und das ist sehr gut. Aber man kann schon absehen, wo es hinläuft. Und wir, die Deutschen, werden dies nicht verhindern wollen, wenn nicht eine ganz andere Bewegung in diesem Land entsteht.
In welchem Land?
In Griechenland. Hier. Oder hier?
Hier, in Deutschland.
Hier, in Deutschland.
In Deutschland.
In Deutschland, ja. Natürlich, in Deutschland.
Ich würde gerne, weil...
Hier sind wir sozusagen eure Herren.
Entschuldigung. Ich würde gerne, weil Leute aus dem Krisenfest, vom Krisenfest auch in Griechenland waren und dort auch Stimmen eingefangen haben, ganz kurz mal bitten, ob wir diesen Clip, diesen dreiminütigen Clip einspielen könnten, wo es auch nochmal so Positionen von den Lebenswelten der Menschen dort gibt.
Wurde halt gesagt, was, die sind Grieche, das sind doch alles Lügner und ihr wollt doch nur unser Geld. Und dann auch unsere Nachbarn haben halt negative Kommentare abgelassen. Und mein Vater lebt seit über 50 Jahren in Deutschland, er hat dort studiert und ja, hat eigentlich fast nur dort gelebt und das war für meine Eltern sehr, sehr schockierend. Also ich sehe, es gibt die Europäische Union mit Deutschland und Frankreich an der Macht. Das heißt, sie haben halt die Hegemonie und bestimmen halt, was abgeht. Und auch Union, okay, Union, es ist so, dass, ja, ich finde, es wird nicht berücksichtigt, dass man halt heterogene Länder hat. Ne? Europa ist kein Land, Europa ist ein Kontinent mit mehreren Ländern und jedes Land hat seine eigene Geschichte und seine eigene Mentalität und so weiter und so fort. Und ja, ich sehe einfach, es gibt halt die guten Länder und die bösen Länder. Also ich habe mich hier nie von der Polizei beschützt gefühlt, als ich hier gelebt habe. Also ich befürworte die Proteste, also die Demonstrationen, die friedlichen Demonstrationen, natürlich nicht die Gewalt, die stattfindet. Wobei ich mir da auch nicht so sicher bin, wer diese Gewalt ausübt.
Ich würde eigentlich am liebsten in Griechenland leben, aber so wie es zur Zeit aussieht, überlege ich auch sehr, ob ich vielleicht ich weiß nicht, nach Deutschland ziehe oder woanders hin, wo ich einfach schöner leben kann. Also es ist sehr schlimm jetzt mit Arbeitslosigkeit, meistens für junge Leute und Leute, die zum Beispiel Informatik oder so studiert haben, nicht nur künstlerisch. Die finden jetzt alle keine Arbeit. Ich habe sehr viele Bekannte, die jetzt seit 2 Jahren arbeitslos sind, die gut studiert haben und finden einfach keinen Job. Man weiß echt auch nicht mehr, wie es noch schlimmer werden kann, weil es ist eh schon hart hier zu leben.
Vielleicht in der zweiten Runde sind eben so ein paar Begriffe gefallen, die mich angesprochen haben. Eins davon war das Labor. Also, ja. Das Laboratorium als ein Ort, in dem Neues entsteht. Und ich frage mich so ein bisschen, ich teile nicht ganz den Optimismus immer. Ich frage mich, weil es gibt, glaube ich, dieses doppelte Laboratorium. Einmal dessen der Aneignung der neuen autonomen Bewegungen, also dass Leute wirklich sich auch wieder aneignen und sich auf andere Dinge berufen als die klassischen Ordnungen und Hierarchien. Aber natürlich, oder nicht natürlich, aber auch eben diese... Das politische Laboratorium, ein Laboratorium der Zurichtung einer Gesellschaft von oben, eines, ich möchte das politisch ausdrücken, eines neoliberalen Programms in Griechenland, in dem man auch exerzieren kann oder prüfen kann, inwieweit eine Bevölkerung beraubt werden kann, mehr und mehr beraubt werden kann, der Rechte, der demokratischen Rechte und aber auch des Eigentums und vielleicht auch der Würde sogar zum gewissen Punkt. Und diese Dialektik zwischen diesen beiden Laboratorien fand ich sehr spannend und ich finde vor allem darin spannend, wie man sich mit einer kulturellen Haltung oder künstlerischen Haltung, genau in diesen Laboratorien, wo es auf dem Syntagmaplatz in diesen 2-monatigen Besetzungen, ich habe es nur gelesen, also ich kriege es auch nur über Schilderungen mit, aber wohl Strukturen sich entwickelten, der Aneignung, der Organisierung, die eben auch von unten stattfand. Und die Frage, ob Theater dort noch, es ist ja eine andere Frage der Kritik des Theaters oder der Kunst an diese neu formierten Gesellschaften oder sich formierenden Gesellschaftlichkeiten als an die, die es schon in staatlicher Hierarchie und Ordnung eingebettet gab. War das zu abstrakt? Es tut mir leid. Aber vielleicht, vielleicht hätte ich dazu die Frage, also gibt es dazu eine, also diese zwischen diesem doppelten Laboratorium, ist es da eine Möglichkeit, sich künstlerisch zu verhalten noch? Oder wie ist da die Möglichkeit, sich künstlerisch oder mit einer kulturellen Widerständigkeit zu verhalten?
Die Sachen passieren schon. Das heißt, die alte Ordnung, nach meiner Einschätzung, ist nicht mehr stabil und geht zur Grunde langsam. Und was jetzt passiert, ist noch nicht definitiv und man kann nicht mit Sicherheit sagen, das wird es sein. Aber wir sind an der Kippe Und das ist das Laboratorium, man experimentiert. Der Aktivismus ist auf der Straße. Und da werden wir sehen, was passieren wird. Wir haben keine fertigen Antworten, sonst wird es kein Experiment sein, wenn die fertigen Antworten in Programme schon in dem Programm der Parteien wären. Und darum ist die Krise in Griechenland nicht nur finanziell, ist sie politisch. Weil auch die existierenden Parteien nicht Antworten haben und auch nicht den Vertrauen des Volkes. Und das ist das Problem jetzt in Griechenland. Es ist soziales Problem, Armut, Probleme von Lohn, Arbeitslosigkeit etc. Und parallel ist ein politisches Problem und natürlich das finanzielle Problem, was das Ganze in Bewegung gesetzt hat.
Ja, es gibt ja gar keine Frage, dass wir in einem Laboratorium jetzt leben. Und Griechenland ist das Versuchskaninchen in diesem Laboratorium in vielerlei Hinsicht. Also vom finanziellen, vom fiskalischen, vom politischen auch Hinsicht und auch von kultureller Hinsicht. Also finanziell und fiskalisch erleben wir immer wieder Vorschläge, die nichts taugen und dann im Laufe der Zeit geändert werden. Auf der politischen Ebene werden wir bestimmt ein Erdbeben erleben nach den kommenden Wahlen. Und es ist ja klar, egal in welchem Land der internationale Währungsfonds irgendwie tätig worden ist, niemals nach dem IWF war die politische Landschaft so wie vor dem IWF. Also wir werden bestimmt einen politischen Erdbeben in Griechenland erleben. Aber das, was mich eigentlich momentan beunruhigt, ist, dass wir auch auf europäischer Ebene auch in einem Laboratorium leben. Denn diese Krise ist nicht nur oder dominiert jetzt der finanzielle Aspekt. Ja? Wir sprechen primär von einer Finanzkrise in Europa. Und da zieht man eine Trennlinie in Europa, in der Eurozone. Die Trennlinie verläuft jetzt nicht Ost-West wie früher mal beim Kalten Krieg, sondern Nord-Süd auf der finanziellen Ebene. Aber im Laufe dieser Krise kann man auch feststellen, dass die Trennlinie auch Verhaltensmuster betrifft, auch kulturelle Dinge betrifft. Und das ist ja jetzt eine Frage der Zeit. Also wann wird diese Krise auch, diese Trennlinie Nord-Süd im kulturellen auch Bereich so präsent wie auf dem finanziellen. Wird es überhaupt, ja oder nicht? Ich hoffe nicht. Denn da ist Griechenland vielleicht verloren, weil sie auf der finanziellen Ebene auf sehr schwachen Beinen sich stellt. Aber trotzdem, diese Gefahr besteht jetzt. Zum Beispiel die Frage, ob wir ein Nord-Euro oder Weich-Euro oder Stark-Euro haben, ja, diese Trennung, das betrifft nicht nur das Finanzielle und die Wirtschaft. Da bin ich absolut sicher. Da ist auch die Kultur mit dabei. Deswegen auch diese Klischees, die Hochkonjunktur von Klischees. Denn die Betrüger und die Faulen sind nicht im Norden, die im Norden Europas leben, sondern im Süden. Das ist kulturell dann gedacht. Ja? Und das beunruhigt mich wirklich.
Danae und Margarita, wollt ihr vielleicht noch? Also vielleicht Margarita, gerade du, die du als politische Aktivistin und Künstlerin ja genau beides nicht trennst und beides gleichermaßen zusammengehört. Also
naja, ich finde, Kunst ist nochmal was anderes, als jetzt über einen kulturellen Rahmen zu sprechen. Ja. Mhm. Kulturell ist es so, dass tatsächlich, glaube ich, so Potenziale, so Fenster, ja, in eine andere Art von Leben, in eine andere Ordnung in Griechenland notwendigerweise aufscheinen gerade, weil das nicht anders geht. Und das ist sehr schön, weil man sieht, dass man leben kann, zum Beispiel ohne Tauschwerte, ja, ohne Geld. Also dass man so ein Liter Feta austauschen kann für Haar wachsen. Ja, also solche Sachen sind im Alltag sozusagen da, und zum Beispiel Sindarmaplatz war für mich einer der
krassesten Erfahrungen meines Lebens, weil es eben nicht nur diese Zerstörungspraktiken waren, sondern weil man eben zu Zehntausendsten direkte Demokratie praktiziert hat, wo man das Rederecht ausgelost hat. Ja, ein ausgelostes Rederecht ist sozusagen das Recht des Zufalls, ja, das Demokratischste, was man sich so vorstellen kann. Und das sind kulturelle Schritte, wo ich denke, das tut, es würde jedem und auch ganz Europa gut tun, in so einer Situation zu sein, weil man erfinderisch wird, ja, aus der Not. Das macht sich aber nicht in, das institutionalisiert sich nicht und darin ist das Problem. Ansonsten, was die Kunst anbetrifft, ich finde, die Kunst hat eine Tendenz auch hinterher. Ich habe das Gefühl, wir alle sind der Finanzwelt hinterher. Die haben die Futures, planen die Zukunft, die Broker planen ihre Termingeschäfte in den nächsten 5 Jahren. Und ich mache im Moment immer mehr sarkastische Kunst. Das ist das, was bei mir dieses Ganze produziert.
Ja, ich glaube auch, also ich sehe das auch nicht getrennt. Ich meine, Kunst ist nur eine Sprache. Also, und Kunst wird von uns gemacht. Also, das ist das Gleiche. Also Kunst, wenn man kritisch etwas sieht als Person und Künstler ist, sieht man das auch kritisch als Künstler. Also das kann ich nicht anders verstehen. Und für mich ist das, was jetzt in Griechenland passiert, ist nicht jetzt angefangen. Das hat, glaube ich, von 2008 ungefähr, also als Reaktion der Menschen, die Reaktion von Gruppen, damals 2008 mit dem Tod diesen 15-Jährigen. Manche hatten gesagt, dass es Bilder von einer Zukunft sind. Keiner konnte verstehen, warum das alles passierte, also so sehr, so groß alles war. Jetzt verstehen wir es. Und Griechenland hat Erfahrungen wie diese 2008, hat auch Sindarma-Erfahrungen, wie man sich neu organisieren kann über direkte Demokratie-Ideen, hat neue Erfahrungen mit neuen Zentren, die in verschiedenen Gegenden in Athen sich organisieren und ein Solidaritätsnetz bilden. Sehr, sehr viele Gespräche über verschiedene Formen von Organisation, gesellschaftliche Modelle oder Organisationen oder auch ökonomische Modelle, die vielleicht jetzt sehr absurd sind oder sehr theoretisch sind. Aber wir suchen. Und alles ist zum Neudefinieren jetzt. In dem Sinne, dass vielleicht ist es ein bisschen, hört sich ein bisschen naiv, aber wo soll ich mitmachen? In welcher Demokratie? Welche sind meine Rechte? Wo enden meine Rechte? Wer bestimmt meine Rechte? Okay, das hört sich naiv, aber für mich ist es, also wo soll ich mitmachen? Und wer? Ich glaube, sehr viele Leute haben diese Frage. Und es gibt Antworten, aber in eine andere Richtung. Nicht, weil die Richtung anders sein soll, aber weil in die Richtung, in der wir bis jetzt waren, keine Antwort mehr gibt.
Wir haben noch einen, wenn es jetzt eine Erwiderung dazu gibt.
Das ist ja die perfekte Beschreibung einer Identitätskrise. Mhm. Denn es ist nicht nur die Finanzkrise oder die soziale Krise, aber das ist eine Identitätskrise. Und die Frage ist da, was kann Kunst in so einer Phase machen? Erstens. Und zweitens, ist diese Identitätskrise nur ein spezielles Phänomen in Griechenland oder haben wir eine Identitätskrise auch in Europa? Also ist auch Europa, weiß Europa momentan, ist es homogen, soll es homogen sein oder Wie wird das? Also deswegen habe ich von diesen gefährlichen Nord-Süd-Trennlinie gesprochen, denn das finde ich wirklich, wirklich gefährlich und ich hoffe, dass Griechenland nicht durch diese finanzielle Krise also so in die Knie gezwungen wird, wo sie auch den Anschluss dann an Europa verliert. Also das ist meine größte Befürchtung.
Wenn ich antworten kann, ich glaube nicht an eine homogene Europa. Europa kann
ich
nicht,
auch nicht
ja. Europa kann nicht homogen, weil nicht homogen ist. Diese Länder sind verschieden und wir sollen diese Vielfachheit behalten. Das Problem ist, wie wir miteinander umgehen. Und das ist die Frage innerhalb unserer Länder und ein Land zu den anderen. Also es geht um, wenn wir das Konzept Europa weiter fordern wollen, und ich glaube an dieses Konzept, aber es muss neu definiert sein. Es kann nicht nur mit Geld die Religion des Geldes fordern und es kann nur nicht dieser wilde Kapitalismus Europa sein und dieses Konzept des Wachstums ohne Ende. Man muss da etwas ändern.
Ja, genau. Wir hatten auch genau zu dieser Frage, es gibt einen Mikrofinanzexperten oder Finanzexperten, der in Herr Seiler, der von Herrn Turnheim in Wien interviewt wurde, und eine kleine Einspielung hätten wir da auch noch, wenn du das bitte, Flo.
Es wird schuldig gemacht, weil schuldig sein und schuldig gemacht werden sind zwei verschiedene Dinge. Die EU hat versagt, als Solidargemeinschaft einem schwächeren Partner unter die Arme zu greifen. Und Deutschland, Österreich und andere Exportnationen haben glänzend davon gelebt, Leuten und Nationen Dinge zu verkaufen, die sie sich nicht leisten konnten. Die EU hat Schulden machen gefördert und Produkte abgesetzt. Die griechischen Schulden sind unser Gewinn der letzten Jahre. Und heute Griechenland sozusagen zu fordern, selbst diesen Schuldenberg abzutragen, der bei uns als Gewinn verbucht worden ist, das ist eine solidarische Entgleisung, eine Katastrophe. Griechenland ist Sündenbock und ist gemacht worden. Die Katastrophe geht wahrscheinlich in eine Verschärfung der politischen Struktur in Europa. Das, was wir jetzt als Krise wahrnehmen, als Verknappung, als Verarmung neuer Gesellschaftsschichten, wird wahrscheinlich dazu führen, dass den rechten Demagogen Wähler vor die Flinte getrieben werden, die nach totalitären Änderungen rufen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass in den letzten 8 Jahren die Bereitschaft, nach dem starken Mann zu rufen, von 1% auf 9% gestiegen worden ist. Es wird gefährlich, politisch gefährlich. Es ist damit zu rechnen, dass Francis Fukuyama Recht bekommt, der von einem Clash of Cultures spricht, dass sich die Geschichte auf ein Ziel hinzubewegt, dass es quasi ruppiger wird, dass Arm gegen Reich aufgewiegelt wird. Das ist alles nicht notwendig. Wenn wir umverteilen und wirklich solidarisch sind, ist das alles nicht notwendig. Ja, ich befürchte, sie ist unbequem. Sie ist extrem unbequem, oder wie man das in England so schön sagt, all great truth start as blasphemy. Und das Blasphemische lautet, Kapitalismus, wie er gelebt worden ist seit Adam Smith, ist schlicht und ergreifend falsch. Er baut auf Zins auf, Zins und Zinseszins führt zu exponentiellem Wachstum. Exponentielles Wachstum in einem abgeschlossenen System führt zum Systemkollaps. Denn wenn man sich einen biologischen Körper anschaut, gibt es exponentielles Wachstum nur einmal, das ist Krebs. Und die Wirtschaft leidet aktuell unter Krebs. Und der Lösungsweg wäre, Zinsen neu zu diskutieren, vielleicht eine Währung einzuführen, die gar keinen Zins gebiert. Euros sollen keinen Nachwuchs bekommen. Das wäre arbeitsloses Einkommen. Das ist nicht wirklich zu haben. Und der Hauptlösungsansatz lautet, wir müssen Schulden streichen. Ein solidarischer Gewaltakt wäre, Griechenland die Schulden einfach zu erlassen. Das würde einigen Leuten sehr, sehr wehtun. Das sind aber auch die, die die Krise verursacht haben, um es einmal beim Namen zu nennen, die meisten europäischen Großbanken. Dort sitzen die Lausbuben. Das gibt's ganz interessant. Im Moment gibt es ein Europa der Institutionen, die grundsätzlich Menschen repräsentieren sollten, so der Grundgedanke der Demokratie, so wird es nicht gelebt. Heute wird von der EU nach Griechenland Geld überwiesen, um Griechenland zu schützen. Ein Griechenland-Paket. Wer daran glaubt, ist selber schuld und naiv. Es gibt keine Griechenland-Hilfe, denn die EU-Hilfe, die nach Griechenland überwiesen wird, sichert ausschließlich die Gläubigerinteressen von Banken ab, die Geld an Griechenland verborgt haben. Also streng genommen hätte die EU das Geld an die Deutsche Bank oder welche Bank auch immer direkt überweisen können, ohne den Umweg über Griechenland zu wählen und die Leute nicht dort zu gängeln. Eine Griechenlandhilfe für Menschen in Griechenland, für Männer und Frauen in Griechenland, die gibt es nicht. Es kommt dort ja nichts an. Sie kann einen bekommen. Das Problem ist, dass die Europäische Union ja sehr artifiziell ist. Historisch gesehen funktioniert eine Staatengemeinschaft nur dann, wenn ein gemeinsames Problem gemeinsam gelöst worden ist. Vielleicht ist die aktuelle europäische Krise überhaupt der Anlass, überhaupt eine EU als Gemeinschaftlichkeit durchzudenken. Aber ein von außen oktroyierter politischer sozusagen Netzwerkgedanke, der ist eine Missgeburt an sich, weil Sie können ja nicht davon ausgehen, dass Sie einen entwickelten Staat, ökonomisch entwickelten Staat wie Deutschland, mit einem ökonomisch weniger entwickelten Staat wie Spanien, Portugal oder Griechenland in einen Topf werfen, um einen Reifungsprozess anzustoßen. Das ist so, wie wenn Sie 10-jährige Mädchen mit 60-jährigen Männern verheiraten, damit die schneller reifen. Das ist Pädophilie und das ist letztendlich auch bei der EU passiert. Zu schnelle Vereinigung. Es kommt darauf an, wer jetzt wirklich in dem Publikum sitzt, aber ich gehe davon aus, Leute, die ähnlich linksorientiert sind, wie das erstaunlicherweise auch ein Vermögensverwalter sein kann und sein muss. Die Botschaft muss lauten und fällt bei euch, die da jetzt zuschauen, wahrscheinlich auf fruchtbarem Boden. Solidarität, ein Neudenken des Kapitalismus, ein vehementes Infragestellen des Wachstumsgedanken, ein Infragestellen von Zins als Instrument und wichtig ist, es müssen Leute miteinander reden. Wir brauchen wieder ein Europa der Menschen und nicht ein Europa der Institutionen. Ein Österreicher soll mit einem Griechen ein Geschäft starten. Ein Geschäft, das echte Produkte für echte Menschen und echte Bedarfsstrukturen abdeckt. Wir brauchen echte Wirtschaft und keine Virtualität. Also Leute, werdet wieder echt. Das wäre meine Botschaft.
Angesichts der fortgeschrittenen Zeit glaube ich nicht mehr, dass wir heute noch etwas produzieren werden und gemeinsames Unternehmen starten, außer gemeinsam noch Musik zu hören, zu feiern und zu trinken und genau das vielleicht ein Europa der Menschen hier nicht zu initiieren, ist viel zu groß, aber ja, ein Teil davon zu sein. Und deshalb bedanke ich mich erstmal bei den Vieren auf dem Podium, dass sie mitdiskutiert haben oder gesprochen haben, ihre Erfahrungen geteilt haben und wünsche noch einen weiteren schönen Abend.
Thank you.